Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen in der ersten Bibelstunde im neuen Monat. Heute steht so manches unter diesem Thema neu. Wer ist denn zum Beispiel neu hier? Wow, da melden sich doch tatsächlich ein paar Menschen. Also vielen Dank für alle, die sich dazu bekennen konnten. Beim Reinkommen haben Sie auch schon etwas Neues gesehen, also für die, die öfters hier sind. Wir versuchen jetzt mal auf dieser Plakatwand, an der Sie vorbeigelaufen sind, auf Veranstaltungen hinzuweisen, auf die wir Sie aufmerksam machen wollen. Was Neues jetzt halt einfach mal. Und da haben Sie sicher auch schon entdeckt, dass im nächsten Monat, am 15. März, Jürgen Werth, der ehemalige Leiter vom Evangeliumsrundfunk, hier ein Konzert veranstalten wird, hier in diesem Raum. Das ist zwar jetzt noch etwas hin, aber wir haben Plakate draußen und wer von Ihnen die Gelegenheit hat, in der Gemeinde oder so an der Garagentür welche aufzuhängen, um dazu einzuladen, dann können Sie gerne am Ausgang Plakate auch mitnehmen. Davor, also rückwärts gedacht, am 24. Februar wird Cornelia Mack über ein Buch sprechen, das sie lesen wird im Rahmen unseres Buchcafés Credo. Sie wird es im Gemeindehaus machen zum Thema Angst. Kennt jeder von uns. Verstehen, entmachten, verwandeln. Also da dürfen wir auch die Hoffnung haben, dass etwas Neues geschieht. Herzliche Einladung dazu am 24. Da gibt es auch dann Einladungen draußen. Und noch einmal herzliche Einladung für alle Frauen, die am 18. Februar gerne beim Frauenfrühstück mit Tabea Dölker teilnehmen. Zu allem finden Sie draußen etwas zum Mitnehmen. Schauen Sie einfach sich etwas um, was für Sie interessant ist. Es gibt noch mehr. Doch bevor wir zu noch mehr Neuigkeiten kommen, singen und beten wir zu dem, der sich selber immer treu bleibt, aber gerade auch darin, dass er sagt, ich schaffe Neues. Darum sehen wir auch in dieser Stunde auf ihn und davon singen wir. Jesus, wir sehen auf dich. Sie sehen die Nummern hier, denn wir singen danach gleich weiter, blättern ganz ans Ende des Buches. Da gibt es 4 kurze Lieder, die wir wie ein Potpourri, also hintereinander singen, damit wir ins Staunen kommen, wie groß und wunderbar der ist, dem diese Stunde auch geweiht ist. Jesus, wir sehen auf dich. Gestern, wer dieses Heft liest, der weiß es schon, Zeit mit Gott, es gibt es draußen, mitzunehmen, hat ein auch neues Thema begonnen. Da heißt es, unter Gottes Flügeln, Vertrauen lernen mit Psalm 91. Also das ist so ein Begleiter für diesen Psalm, die Abschnitte, die da kommen. Und da steht heute in Psalm 91 bedeutet eine einzige Einladung Gottes, unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen, sich von ihm beschirmen zu lassen für Zeit und Ewigkeit. Denn jeder Mensch ist eingeladen, sich dem anzuvertrauen, dessen Herz für uns schlägt und der sein Leben für uns gab. Diese jungen Damen, die Sie jetzt hier sehen, sind vor einem knappen Jahr, haben sie ihr drittes Schuljahr hier in Aidlingen in der Bibelschule gestartet. Und bei der ersten Bibelstunde in dem neuen Schuljahr war das Thema, unter seinen Flügeln. Und ich habe noch gesagt, wenn Sie noch ein Motto für das Jahr suchen, ich biete Ihnen das an. Sie haben dann ein anderes gewählt. Bibel ist ja umfassend. Aber das weiß ich noch. Und deswegen bin ich jetzt draufgekommen, Sie zu fragen, ob Sie nicht jetzt, kurz vor dem Ende dieses Schuljahres, vor Ihren Prüfungen, wo Sie jetzt stehen, uns ein bisschen hineinnehmen, was es für Sie bedeutet hat, unter Gottes Flügeln Zuflucht zu suchen und Vertrauen zu lernen und was konkret jetzt vor Ihnen steht, sodass wir auch gemeinsam nachher für Sie beten können. Michelle erzählt es uns.
Also, ganz so bald ist das Schuljahr nicht vorbei. Wir haben aber tatsächlich schon bald die Hälfte hinter uns. Man kann es kaum glauben, wie viel wir schon erlebt haben. Und wir haben tatsächlich schon in den Monaten, in denen wir jetzt im dritten Ausbildungsjahr sind, wir haben wirklich schon sehr oft erlebt, dass Gott uns unter seinen Flügeln birgt. Und das ist auch wirklich notwendig, weil das dritte Bibelschuljahr ist einfach ganz anders als alles, was wir vorher kennengelernt haben. Wir haben alle zum ersten Mal dieses Jahr alleine in Klassen unterrichtet. Einmal in der Woche dürfen wir in die Schulen gehen und da Rallye-Unterricht geben. Und Schwester Hildegard, unsere Praxisdozentin, hat gesagt, wenn man schon einfach mal hingeht, das ist schon der erste Schritt. Und wir haben es alle geschafft, wir sind hingegangen und keiner ist gestorben. Und ich glaube, jetzt kann auch jede von uns sagen, es macht wirklich Spaß. Die Schüler sind toll, egal welche Altersgruppe, es macht Spaß. Ja, wir haben auch schon unsere ersten Prüfungsausarbeitungen abgegeben. Sie glauben gar nicht, was es wirklich heißen kann, einem fällt ein Stein vom Herzen. Wenn so ein Stapel Blätter mal abgegeben ist, dann ist man wirklich, fühlt man sich gleich um 30 Kilo leichter. Ja, und es ist wirklich so. Also wir durften bisher immer wieder erleben, egal wie viel Arbeit wir gerade vor uns hatten, egal wie anstrengend es war, egal wie oft wir dachten, wir packen das niemals bis zum Abgabedatum oder ich habe wirklich Angst, ich schaffe das nicht, das ist viel zu groß für mich. Wir durften immer erleben, dass uns Gott unter seinen Flügeln birgt und uns da wirklich auch hindurch begleitet. Und das hoffen wir jetzt auch in der Zeit, die noch vor uns liegt, wirklich auch erleben zu dürfen. Eigentlich wissen wir, wir werden es erleben. Genau, jetzt vor allem auch für die kommende Woche, die vor uns liegt. Schwester Cornelia hat schon gesagt, wir haben diese Woche unsere ersten Lehrproben, jeder in seiner Klasse, in der Sekundarstufe, also Klasse 5 bis 10. Genau, es kommt ein Prüfungskomitee. Genau, das ist die erste, später im Jahr ist noch eine zweite. Ganz konkret liegt auch bald vor uns unser Praktikum. Wir werden 3 bis 4 Wochen außer Hause sein, also eigentlich noch länger, weil wir dann noch Ferien haben, aber wir werden 3 bis 4 Wochen im Praktikum sein, in Gemeinden, an Schulen, auf Freizeiten. Und wir freuen uns drauf, aber es ist auch immer mit Herausforderungen verbunden. Genau, und ganz konkret gegen, also wenn es Richtung Sommer geht, dann natürlich auch noch mehrere Prüfungen, die vor uns liegen. Und natürlich, was dieses Jahr wahrscheinlich am herausforderndsten ist, das ist die Auseinandersetzung mit möglichen Stellen. Die ersten Bewerbungen sind schon rausgeschickt worden. Gott hat auch schon uns unter seinen Flügeln geborgen, wenn erste Absagen kamen. Ja, das passiert auch. Genau, wir hoffen, dass wir auch merken, dass uns Gott da einfach leitet bei der Wahl, was passt zu uns, wo passen wir hin, jede einzelne von uns. Wir wissen, dass er einen Platz für uns hat, aber wie wir Menschen manchmal so sind, wir sind ein bisschen
aufgeregt.
Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt und ja, genau. Aber genau, wir hoffen einfach, dass uns Gott da auch mit hindurch trägt und leitet. Und wir freuen uns auch, also erstmal möchten wir danken für alle Gebete, die schon für uns ausgesprochen wurden, egal in welchem Zusammenhang. Man spürt es wirklich, dass die Bibelschule und wir Bibelschülerinnen durch Gebet getragen werden und freuen uns auch, wenn Sie in Zukunft für uns beten möchten. Und falls Sie am Jahresanfang noch nicht so eine Gebetskarte mitgenommen haben, es liegen draußen im Foyer noch welche, da sehen Sie auch unsere Bilder und unsere Namen. Wenn Sie konkret für uns beten möchten, dürfen Sie sich nachher einfach gerne noch so eine Karte mitnehmen.
Vielen Dank, Michelle, im Namen von allen anderen gesprochen. Und es wäre jetzt schön, wenn 2 von Ihnen für diese kommende Prüfungswoche und dann auch für diese Stellen oder was Ihnen auf dem Herzen ist jetzt, beten für diese Gruppe. Das wäre schön. Ich schließe das dann ab. Ja, vielen Dank, Herr Jesus, dass du das gehört hast, womit wir uns jetzt alle eins machen. Danke, dass deine Flügel ausgebreitet sind, dass der Schutz jeden Tag und jede Stunde da ist und auch für jeden von uns in dieser Stunde, dass wir uns jetzt bei dir bergen und auch uns auf dich ausrichten, in allem Singen, Reden und Hören. Wir wollen dir die Ehre geben und von dir lernen. Amen. Wir singen mit Ihnen auch jetzt ein Lied, das dieses Bekenntnis trägt: Im Schatten seiner Flügel leben wir und finden Sicherheit. Wir singen Ihnen die erste Strophe einmal vor und dann beginnen wir gemeinsam noch einmal von vorne. Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde gerne ein kleines Experiment machen mit Ihnen allen. Wenn jemand nicht hören könnte und Sie würden Ihrem Gegenüber aber sagen wollen, ich zum Beispiel habe Geburtstag oder ich habe Prüfung oder so, wie würden Sie das mit Ihren Händen machen? Wie würden Sie da ich sagen? Ah, ich sehe es schon, manche machen das. Manche machen schon so, hätten Sie es auch gemacht. Ah, ich sehe es schon. Ja genau, also die machen das auch nochmal. Genau, und das, wir zeigen auf unser Herz und wenn wir die Hand ein bisschen liegen lassen, dann können wir sogar unseren Herzschlag spüren. Aber unser Herz ist nicht nur das zentrale Organ, das alles am Leben hält, sondern auch der Ort, wo unsere Entscheidungen fallen, wo unsere tiefsten Gefühle sind, wo die Liebe entfacht wird. Und auf diese Stelle zielt auch Gottes Reden. Darum haben wir heute auch hier ein Herz. Also vielen Dank. Mit der diesjährigen Jahreslosung spricht Gott diese Stelle, unser Herz, nochmal ja ganz besonders an. Sie kennen es wahrscheinlich alle. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. In dieser Übersetzung konnte man Poster kaufen, Karten, Bücher und vielleicht haben Sie das ja auch getan teilweise. Aber haben Sie dieses Geschenk denn auch schon ausgepackt? Ich meine, es hat sich schnell an die Wand gehängt oder ins Regal gestellt, aber können Sie in Ihrem Alltag etwas damit anfangen? Ein neues Herz, ein neuer Geist. Eins steht fest, Gott steht auch heute Nachmittag vor uns und fragt: Was brauchst du? Bitte mich und ich will es dir geben. Denn in demselben Kapitel sagt er auch: Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Um Gottes Geschenke anzunehmen, ist oft eine Hilfe, seine Versprechen aus seinem Wort auszusprechen. Haben Sie das auch schon gemerkt? Ob man das auswendig sagen kann oder einfach eine Stelle laut liest, da kann man es sich zu eigen machen, sagen: Das brauche ich jetzt. Finger drauf, hat Schwester Hede früher sagen können, wer sie noch kennt. Finger drauf, das nehmen wir. Wie Napoleon, ja? Der hat es aber im Blick auf Länder gesagt. Aber sie hat gesagt, das machen wir natürlich nicht. Das war eine gewaltsame Übernahme. Aber uns ist das geschenkt, was da drin steht. Und da darf ich sagen, das hier, was da steht, das habe ich nicht. Ich brauche das aber. Ich halte meine Hände auf. Ich halte mein Herz auf. Und dann auch gleich vielen Dank, denn dafür muss ich nicht arbeiten. Das hat er schon geschenkt. Und darum möchte ich Sie ermutigen, den ganzen Satz oder die zwei Sätze, in der diese Jahreslosung steht, nach der Übersetzung, die Sie hier sehen, mit mir laut zu sprechen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist uns geschenkt. Wir haben gesagt, es kann eine Hilfe sein, man spricht. Es kann auch eine Hilfe sein, man singt es sich ins Herz. Und Herr Gerhard Schnitter, den wir alle gut kennen oder viele hier gut kennen, hat auch aus dieser Jahreslosung ein Lied gemacht mit diesem Versprechen: Ich schenke euch ein neues Herz, aber auch gleich mit dem, wenn Gott sagt, jetzt jeden Tag, jede Stunde, was brauchst du jetzt? Woran fehlt's dir? Ich bin deine Blanko-Scheckkarte. Ich bin, der ich bin. Ich bin genug für alle deine Bedürfnisse. Du darfst genau aussprechen, was du jetzt brauchst. Fehlt dir Kraft? Ich bin deine Kraft. Fehlt dir Mut? Ich bin dein Mut. Du musst gar nichts alleine machen. Ich bin da, für dich da. Und dann hat er in diesem Lied es auch so gemacht. Ich will bitten. Gott schenkt und ich mache auch gleich was damit. Es ist eine Art von Auspacken. Und ich werde jetzt das Lied, eine Strophe, einmal Ihnen singen und dann beginnen wir auch wieder gemeinsam von vorne, denn es ist für uns alle, glaube ich, neu. Ich möchte mit Ihnen zusammen heute dieses Geschenk praktisch ein bisschen auspacken, indem ich drei Fragen nachgegangen bin. Und die erste Frage, wozu? Dass es in uns schlägt, das spüren wir, sonst wären wir jetzt hier nicht mehr auf dem Stuhl. Aber wozu schlägt es eigentlich in uns? Was hat sich denn Gott dabei gedacht? Gott, der uns ein neues Herz verspricht, ist ja derselbe, der schon eben am Anfang wollte, dass es in uns schlägt. So hat er uns gemacht. Das hat sich nicht erst entwickelt, sondern das hat er sich als Konstrukteur ganz kunstvoll so ausgedacht. Und jeder Einzelne ist so eine Handarbeit Gottes. Aber wozu? Und da habe ich gemerkt, das ist gar nicht mit einer Stelle klar. Man braucht tatsächlich die ganze Bibel, damit man sieht, wo das aufleuchtet, was Gott sich dabei gedacht hat. Ganz am Anfang, auf den ersten Seiten der Bibel, da erleben wir ja Gott als den Schöpfer des Alls, der spricht und es steht da. Durch sein Wort, durch seinen Geist und sein Wort, da denken Sie ja vielleicht auch schon an Johannes 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und wenn Sie ein paar Verse weiterlesen, dann heißt es, das Wort wurde Mensch. Da wissen wir, wer gemeint ist. Es ist der Sohn Gottes. Und dann lesen wir eben von dieser Dreieinigkeit Gottes, diesen Beschluss, nachdem er alles gemacht hat, die ganze Kulisse für den Menschen. Dann sagt er, lasst uns, Vater, Sohn und Geist, Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Und die sollen herrschen über die ganze Schöpfung. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bild Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Also, ich habe das versucht mal aufzumalen. Ich glaube, jetzt kann jeder irgendwo was erkennen. Man muss ja auch nichts lesen können, ich sage es ja dann. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das Wesen Gottes, das lesen wir in 1. Johannesbrief, Gott ist Liebe. Liebe alleine geht nicht. Sie sind zu dritt. Gott ist also Beziehung. Und die Liebe, fließt, also einer unterstützt den anderen. Wenn man die Bibel mal mit diesem Bogen liest, wo gibt der Sohn dem Vater die Ehre und er ist nur sichtbar, wo gibt der Vater dem Sohn die Ehre und alle sehen ihn, bei der Menschwerdung wird es ganz deutlich in den Evangelien. Und dann Pfingsten, wie können wir das verstehen, dass Vater und Sohn für uns tätig sind? Das muss uns jemand erklären. Und da sagt Jesus, mein Geist ist der Stellvertreter von mir. Wenn ich wieder zum Vater gehe, der wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Das ist mein Geist, der wird mich verherrlichen. Also verstehen wir, da fließt die Liebe. Darum kann Martin Luther sagen, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Und wenn Menschen, auch wir können das ein bisschen verstehen, wenn Liebe ist zwischen Menschen, ob das in der Freundschaft ist oder in der Ehe oder zwischen Eltern und Kindern, das geht jetzt noch nicht, umgekehrt. Also wenn Liebe ist, dann will man gerne andere daran beteiligen. Ja doch, das geht doch. Also auch zu Kindern, dann darf man jemand einladen. Bei uns ist es so schön, wir möchten nicht Freunde einladen. Also es geht eigentlich in jeder Beziehung, da wo die Liebe fließt, da will man andere daran beteiligen. Und das sind also mindestens schon zwei, da ist schon was. Die hätten schon aneinander genug. Aber die Liebe will noch andere einladen. Es gibt sicher noch viel mehr Geheimnisse, warum es uns gibt. Aber das ist eins, glaube ich, persönlich der größten Geheimnisse. Gott hat Menschen gemacht zu seinem Ebenbild, um uns zu beteiligen an der Liebe, die schon da ist. Es gibt Leute, die sagen, Gott war so einsam und deswegen hat er Menschen gebraucht. Die kennen die Bibel nicht, die das sagen. Gott ist reich in Vater, Sohn und Geist. Und alles, was er gemacht hat, ist Ausdruck seiner Liebe. Aber nur den Menschen hat er zu seinem Ebenbild gemacht. Das hat viele Dimensionen. Darüber kann ich jetzt gar nicht sprechen. Das ist eine andere eigene Stunde wäre das. Und dann hat er noch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dann hat er dem Adam seine Eva gemacht. Das sehen Sie da drin, das sind zwei. Und die zwei sind mein Ebenbild. Also der Mensch, wir können Gott nur repräsentieren in Mann und Frau. Die sind beide gleich wichtig. Also nicht einer ist der Schuhabputzer für den anderen, sondern das Gegenüber, Partner. Und sie beide in ihrem Umgang miteinander verkörpern die Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt es Jesus, wir wissen, es ist einiges schiefgegangen, da komme ich nachher noch drauf, aber Jesus sagt es dann in einem Gebet, Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie deine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Das sagt Jesus zu seinem Vater. Da, wo die schon tätig waren, ganz vor allem. Und ich habe ihnen deinen Namen, den Vaternamen, kundgetan. Vater unser im Himmel. Das hat die Menschheit von Jesus gelernt. Niemand anders konnte das tun. Und ich werde ihn auch weiter durch meinen Heiligen Geist weiter ihnen offenbaren, dass sie einen Vater im Himmel haben, der für sie sorgt, der sie liebt, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist das Geheimnis. So nah will uns Gott haben, dass wir in unserem Herzen verstehen, wo wir auch hinschauen, zu Vater, Sohn oder Geist, wir sind umgeben von Liebe. Wir sind in einem Backofen voller Liebe. Da, wo wir Gott glauben. Und die Frage ist, wollen wir das? Und da kommen wir jetzt auch zu dieser zweiten Frage, warum brauchen wir denn eigentlich ein neues Herz? Das war doch jetzt schon ganz wunderbar. Und es ist wunderbar. Bibelkenner wissen es schon. Ich könnte jetzt fragen. Man braucht nur ein Kapitel weiterzulesen. Da fängt eine Katastrophe an. Da kommt eine Stimme aus einem Tier. Das war wohl offensichtlich nicht verwunderlich. Man merkt es ja jetzt noch, ein Hund hört auf seinen Herrn. Man könnte gerade denken, der kann Deutsch oder Schwäbisch oder was sie auch sprechen. Es ist ganz erstaunlich, immer noch. Aber damals war das wohl gar kein Wunder, sonst hätten die ja gleich gesagt, huch, was passiert denn hier? Das haben sie nicht denken müssen, das war also nicht das Problem. Aber was die Stimme gesagt hat, und das wissen wir, sie hat über Gott Lügen verbreitet. Zuerst mit einem kleinen Zweifel, ein kleines Fragezeichen. Hat Gott es wirklich gesagt, dass ihr fast nichts dürft? Das hat sie nämlich draus gemacht, die Stimme. Und die Eva hört, und der Adam kann ja nicht weit weg gewesen sein, weil der kommt ja nachher, der ist ja gleich da und kann auch von der Frucht essen. Also sie haben beide nicht widersprochen, sie haben gehört, sie haben genommen, sie haben sich entschieden. Nämlich der Stimme eines Geschöpfes zu glauben, anstelle ihres Schöpfers. Denn als Adam gemacht war, wen hat er gesehen? Gott, seinen Schöpfer, Auge in Auge, hat er gesehen. Der wusste ja sofort, ich lebe nicht für die Arbeit, das kam erst danach. Ich lebe auch nicht um Lohn, ich muss mir mein Leben nicht verdienen. Mein Herz schlägt für Gott, das hat er gewusst. Und jetzt glaubt er einem anderen, der ihn nicht gemacht hat. Ist auch ein Geschöpf, auch Grenze. Aber er hat es getan. Und die Stimme hat Gott zum Lügner gemacht. Mitnichten werdet ihr sterben, hat sie gesagt. Denn Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, werdet ihr sterben. Und sie sagt, nee, der lügt euch an. Der will bloß nicht, dass ihr werdet wie er. Er gönnt euch was nicht. Er meint es nicht gut mit euch. Und sie haben gewählt. Und jetzt waren sie gebunden an die Stimme des Lügners. Ihr Herz war vergiftet davon. Und statt Liebe zu Gott bestimmte sie die Angst vor Gott. Sie haben sich versteckt als erstes. Anstatt königlich mit ihm zu herrschen über die Schöpfung, beginnt der Mensch jetzt sich feige vor ihm zu verstecken. Anstelle von Freundschaft und Dank für den anderen beginnt Missgunst und Neid bis zum Mord. Eine Seite weiter ist der erste Mord, wo Kain seinen Bruder Abel umbringt. Der Mensch musste aus diesem geborgenen Rahmen hier wirklich, er hat in seinem Herzen schon das gewählt und jetzt muss er wirklich raus, damit er nicht noch in diesem schlimmen, vergifteten Zustand ewig lebt. Aber Gott, Gottes Herz bleibt gleich. Er ist ihm nachgelaufen. Er lädt ihn neu ein, ihm zu glauben. Das kann der Mensch nicht machen, aber Gott kann es machen. Er ist ihm nachgelaufen in seinem Sohn. Der musste dann deswegen auf die Erde kommen, ein Mensch werden. Und da, wo Gott die Tür aufmacht im Herzen, da kann der Mensch wieder glauben. Jeder Mensch ist so gemacht, dass wenn Gott die Tür aufmacht, dass er es dann kann. Er muss nicht immer dem Lügner glauben. Und Jesus alleine, der Sohn Gottes, kann den Lügner entlarven und hat ihn auch am Kreuz besiegt, ein für alle Mal, als er sagte, es ist vollbracht. Er kann sagen, der Teufel war in der Stimme. Der ist ein Mörder von Anfang an. Der steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Die Frage ist, Jesus kann sagen, Jesus kann das immer identifizieren. Aber wie kommt jetzt das Herz des Sohnes in unser von der Lüge vergiftetes und von Gott getrenntes Herz? Diese Fragen hat die Menschheit bewegt, auch solche, die sich in der Schrift gut ausgekannt haben. Nikodemus war einer von ihnen, es war schon ein älterer Herr, sehr belesen. Und er hat gesagt, wie soll denn das gehen? Du bist ein Lehrer, wie soll denn das gehen? Und da sagt ihm Jesus, es sei denn, Johannes 3, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also von uns aus kommt er nicht wieder ins Paradies rein. Da gibt es keine Tür, auch keine Hintertür. Aber mit einer neuen Geburt, da kommt das Wesen des Vaters ins Kind. Das ist ein Wunder. Ich meine, jedes Kind ist ein Wunder. Und das kann man ihm einfach sagen. Das ist das Tolle. Wer ihn aufnimmt in sein Herz, in dem wohnt er auch. Da findet eine neue Geburt statt. Geist und Herz, das ist eine Einheit. Das kann man nicht so destilliert trennen. Und das sagt Jesus auch weiter, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Also wenn der Heilige Geist kommt, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Denn was wir so hervorbringen können, das ist immer menschlich, fleischlich und damit auch von der Lüge vergiftet. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Was das alles heißt an Geschenken, da kommen wir gleich noch drauf. Wir können ihm sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben, wenn er noch nicht da ist. Und wenn er schon da ist, dann können wir ihm dafür danken. Denn es ist immer ein Wunder, auf das wir dann zurückblicken und es unser Leben ab jetzt bestimmt. Und ich möchte uns allen einen Moment der Stille geben, wo man darüber kurz vielleicht nachdenken kann. Bin ich von Neuem geboren? Habe ich Jesus schon eingeladen? Und wenn ich es habe, habe ich ihm dafür gedankt? Was macht mich da heute froh? Wir nehmen uns einfach einen Moment der Stille für ein persönliches Gebet. Wer möchte, dass du uns hörst, Herr Jesus. Amen. Wir sitzen heute Mittag hier. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ob Sie ganz froh gestimmt sind und alles rund läuft oder ob Spannungen da sind, Fragen, Lasten, wie es auch ist. Wir dürfen uns fragen, was glaube ich eigentlich über meine Situation? Was glaube ich über Gott? Was denke ich von mir? Was noch so kommt? Gibt es da vielleicht irgendwelche Lügen, die ich glaube? Über Gott, über mich, über andere, über diese Welt? Welche Lügen des Feindes möchte ich entmachtet sehen? Jesus hat den Lügner entmachtet. Und mit jedem Wort Gottes darf ich sagen, Moment mal, was ich da glaube, das stimmt ja nicht mit dem Wort Gottes überein. Und dann kann ich sagen, Finger drauf, diese Stelle ist die Überschrift über mein Leben. Ich habe dich je und je geliebt. Und wenn ich denke, mich liebt Gott nicht, dann ist es eine Lüge. Denn Gott ist nicht Licht und Finsternis in einem. Er sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Dann darf ich sagen, ich wähle, es steht geschrieben. Das gilt über mein Leben. Das fühle ich vielleicht gar nicht, aber ich spreche diese Wahrheit über mir aus. Oder ich spreche sie über einem anderen Menschen aus. Ich darf die Wahrheit aussprechen, denn die wird nicht sich entwerten. Jedes Kind Gottes kann das, denn dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels, jede Lüge, zerstöre. Und alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt mit ihren Lügen. Unser Glaube, dass ich jetzt Gott glaube und nicht mehr dem Lügner, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das kann uns jetzt schon froh machen. Darum brauchen wir ein neues Herz, weil nur Jesus den Lügner entlarven kann und weil nur er die Wahrheit ist, die Wahrheit, die uns frei macht und die uns liebt. Und dann habe ich mich gefragt, was ist meine letzte Frage, was kann denn das neue Herz? Was kann es? Da bin ich auf einen Vergleich gestoßen, den Jesus selber nennt, über unser Herz. Er sagt, Sie kennen es vielleicht unter Markus 4, kann man es zum Beispiel finden, es ist wie ein Ackerboden. Da gibt es harte Stellen, flache, mit Steinen drin und so, aber eigentlich hat jeder ein Herz. Das ist wie ein aufgelockerter Ackerboden. Das ist das gute Land und niemand ist ausgeschlossen. Jeder darf sagen, das will ich sein. Und dann, wenn sein Wort hineinfällt, dann ist es wie ein Samenkorn. Und wir alle wissen, was mit Samenkörnern passiert, die in die Erde gepflanzt werden. Nach einer bestimmten Zeit kommt da was raus. Da wächst etwas, was Lebendiges, und da kommen Früchte, entweder Blüten oder was man halt gesät hat, das kommt dann auch raus. Was kommt raus, wenn Gottes Geist in uns wohnt? Er sagt, da kriegt man neue Augen sozusagen. Da geht uns auf, wie Gott uns sieht. Sie kennen vielleicht die Stelle aus Galater 5, Vers 22, da kann man das finden, die Frucht des Geistes. Also der Heilige Geist ist es ja. Und was da rauskommt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also da schlägt man nicht gleich los. Ich habe mir das mal so ein, ja, es kann sehen, wie uns der Vater sieht. Ich habe mir das mal so ein bisschen kindlich aufgemalt. Nicht alle hatte ich davon, mir waren ein paar andere noch wichtig. Aber wir stellen uns vor, das kommt aus dem Heiligen Geist raus. Also wenn sein Geist in uns ist, das heißt doch, dann sieht uns Gott so. Da kommt immer Liebe in uns rein. In alle Lügen kommt seine Liebe rein. Seine Treue. Er steht zu mir. Er freut sich, wenn er mich sieht. Da muss jetzt jeder sich selber einsetzen. Das ist an kein Bildungsniveau gebunden oder irgendeine Äußerlichkeit. Gott liebt jeden Menschen, den er gemacht hat. Ich habe neulich von einem Opa gehört, der hat begeistert von seinem Enkel erzählt. Er war noch kein Jahr alt. Und die hat es mir wieder erzählt. Der hat gesagt, und wenn der dann die Hand hebt, das ist schon so toll. Oder wenn der das Gesicht verzieht und der kann jetzt schon das und das. Also das ist so, der schaut ihn an und freut sich. Ne, dieser kleine Pimpf macht ja nur Arbeit. Der verdient nichts, der schafft nichts, sondern er lässt alle anderen schaffen. Er kann gar nicht anders. Und das Beste, was er machen kann, ist schreien, essen und trinken, je nachdem, was er schon essen kann, und das Ganze wieder ausscheiden. Wenn eins davon nicht klappt, dann ist ein Unglück. Aber das bedeutet für die Eltern oder wer immer sich kümmert, eine Menge Arbeit. Und trotzdem voller Geduld, voller Freundlichkeit. Es passiert viele Male am Tag. Schlaf kommt auch zu kurz. Gott sei Dank, sagt er, der Hüter Israels schläft und schlummert nie. Brauchst also keine Sorge haben, wenn du um 4 Uhr morgens aufwachst, er ist auch schon wach. Er hört sofort, was mich quält. Er ist da. Und er sagt, du kannst ruhig mit Frieden einfach da sein, wo du gerade bist. Ich weiß, dass du nicht weiter bist. Nicht geduldiger, nicht schöner, nicht was auch immer nicht. Ich bleib einfach da. Ich kann mir dich leisten. Ich habe schon für alles bezahlt, was du in deinem Leben noch verursachen kannst. Ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Und wenn du, manchmal ist man ja etwas entwicklungsverzögert. Man denkt selber, ich müsste schon weiter sein. Aber man ist es nicht. Sagt er, ich bin barmherzig. Auch wenn du noch ein armes Herz hast und solltest eigentlich schon reicher sein, weil du es nicht genommen hast von mir. Gib nicht auf. Werft euer Vertrauen nicht weg, sagt er im Hebräerbrief, welches eine große Belohnung hat. Aber ihr braucht eben auch Geduld, auch mit euch selbst und mit dem anderen. Aber ich bleib bei eurem armen Herzen. So hat es jemand mal übersetzt. Barmherzigkeit heißt, dass Gott bei unserem armen Herzen bleibt und sagt, steh wieder auf. Ab heute, es gibt immer ein Ab heute. Darum betet Paulus auch, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und es erkennt, was für ein reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen, für die Gläubigen geschenkt hat. Dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er uns in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Das darf man erbitten. Ich sage, ich habe keinen Glauben, für den oder jenen oder mich. Ich darf bitten, ich muss es nicht haben. Ich darf es mir schenken lassen. Und das führt uns noch zu dem letzten. Das neue Herz, das er uns schenkt, das mit ihm in uns ist, hat immer Hoffnung. Also wie immer Sie jetzt Ihr Leben gerade beurteilen und empfinden, die Überschrift heißt Hoffnung. Da kommt noch was. Denn wenn Gottes Liebe durch seinen Geist in unser Inneres fließt, dann wird alles in uns mit seiner Hoffnung erfüllt. Das sagt er im Römerbrief. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn, das hat einen Grund, die Liebe Gottes, ne, Sie haben das Herz vor Augen, so liebt er uns, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, also ein Geschenk. Ich darf sagen, danke, ich brauch's, ich nehm's. Danken heißt nehmen, ist gar nicht kompliziert. Wir können mit ihm im Gespräch bleiben. Und wir merken natürlich, ein Kind muss wachsen, es ist eine Entwicklung und es darf dauern, bis er uns einmal abholt. Also man darf sein ganzes Leben brauchen, um die Dinge auszuschöpfen und wir werden nicht fertig sein dann. Aber das macht nichts. Er sagt jetzt noch einen Schritt, dann bist du im Vaterland, dann bist du zu Hause. Diese Hoffnung ist durch den Gott der Hoffnung in uns. Und der, darum betet Paulus so, er erfülle eure Herzen mit aller Freude. Also nicht meine, ich muss mich nicht aufpumpen mit einer Freude, die ich nicht habe, sondern Herr Jesus, deine Freude. Ich brauche die, ich habe sie nicht. Und Frieden, dass ich mich nicht immer, ach, jetzt hast du wieder das nicht gekonnt. Manchmal ärgert man sich so über sich selber. Gott lädt uns ein, sagt, lass los, ich habe doch bezahlt für alles. Ich will dich zum Frieden einladen, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht durch meine Glaubenskraft. Wir dürfen immer ehrlich bleiben. Er bleibt immer die Wahrheit. Dieses Meer können wir nicht ausschöpfen, aber wir können darin baden. Jemand hat neulich gesagt, eine gute Beziehung ist wie ein heißes Bad. Beziehen Sie das jetzt mal auf Gott. Einlassen, Badewanne, genießen und bleiben, bis man schrumpelig ist. Ob Sie da 90 oder 100 werden, wie viele Falten danach sind, ist nicht entscheidend. Diese Liebe hält, weil diese Hoffnung da ist. Und da, wie kann das aussehen, wenn in ein Leben Hoffnung kommt durch den Heiligen Geist? Ich habe vor Weihnachten, und damit schließe ich, habe vor Weihnachten eine Bibelkurslerin, mit der ich im Kontakt bin, die hat mir erzählt, ich bin gerade in Halle und da gibt es eine Aktion gemeinsam für Halle. Da wurde auf dem Weihnachtsmarkt diese Organisation gefragt, was wollt ihr für die Menschen tun? Dann haben sie eine Gebetshütte errichtet, hat die Stadt bezahlt und eine Weihnachtshütte, wo man sehen kann, was ist eigentlich Weihnachten? Daneben gab es noch so andere Hütten, Dornröschen, Schneewittchen und so. Die handeln das da wie ein Märchen. Und da kommen die Eltern mit ihren Kindern rein und schauen sich das an und man erzählt. Aber Gott ist ja kein Märchen. Und das ist das Spannende. Wenn das, was ein Mensch erklärt, plötzlich wie ein Same ins Herz fällt und sagt, oh, das macht was mit mir. Da bewegt sich jetzt was. Darauf können wir immer vertrauen. Und dann, sie war in der Gebetshütte oft, hat sie mir also verschiedene Begegnungen erzählt. Da kam ein Junge, 11 Jahre, er heißt Leon. Er kommt rein und sagt, aber ich glaube nichts. Und sie sagt, macht nichts, hier darf jeder reinkommen. Setz dich einfach. Und sie sagt, und dann sagt er, plötzlich, als er saß, hat er alle möglichen Fragen zu Gott und der Welt gehabt. Und sie hat ihm erklärt und ihm eine Bibel geschenkt. Und dann sagt er auf einmal, ich hasse mich. Ich hasse meinen Namen. Ich heiße Leon. Das heißt Löwe. Und so bin ich auch. Ich brülle oft rum. Aber ich kann mich dann selber nicht leiden. Ich will das gar nicht. Und dann hat sie ihre Bibel aufgeschlagen oder seine, hat bei Offenbarung 5 geblättert. Und da heißt es, dass Jesus der Löwe von Juda ist und dass er Gerechtigkeit bringt. Wenn er an der Macht ist, dann wird es gut für alle Menschen. Und gleich darauf der Satz danach heißt, dass er auch wie ein Lamm ist. Also in ihm vereinigt sich beides. Er weiß, wann er laut und deutlich die Wahrheit sagen muss für die ganze Welt. Und er weiß auch, wann man ganz wehrlos und waffenlos wie ein Lamm auf einen zukommt. Das hat sie ihm gesagt. Dann ist dieser Junge völlig verändert und ganz stolz rausgegangen mit seiner Bibel, Lesezeichen drin, und war so stolz, dass er einen Namen von Jesus hat und dass es mit ihm noch gut werden kann. Er hat Hoffnung bekommen. Kommt eine andere Mutter mit ihrem 9-jährigen Sohn rein und sagt, können Sie beten? Mein Sohn ist so verhaltensauffällig, der war dabei, gell? Die Lehrer, das ist das Schrecken seiner Lehrer. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Und er hat überhaupt auch keine Freunde deshalb. Können Sie beten? Und dann fängt sie an zu beten und sagt, vielen Dank, lieber Vater im Himmel, für diesen wunderbaren Jungen, den du gemacht hast. Du freust dich, dass du ihn siehst, denn du hast ihn dir ausgedacht und hast ihn so begabt. Und weiß nicht, was sie noch gesagt hat, aber das hat sie mir erzählt. Und sagt, die Mutter fängt zu weinen an. Der Sohn, er ist ganz verändert, umarmt sie und will sie trösten. Und ganz verändert gehen sie da raus. Hoffnung über einem Menschenherzen. Eine ältere Frau, also nicht älter, das muss ich gleich Abbitte tun. Also ich bin ja selber, naja, die ist zwischen 50 und 60, ich auch, ist Oma, kam mit 3 Freundinnen noch und sagte, ich möchte beten, können Sie beten? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es eine Gebetshütte hier gibt. Mein Enkel, 3 Jahre, hat Krebs und hat in der kommenden Woche eine Operation vor sich. Da hat sie Hilfe gesucht, bei einem, der Hoffnung ins Leben bringen kann. Denn Peter Hane hat gestern gesagt auf dem Forum Pietismus in Korntal, Ostern ist die härteste Währung der Hoffnung. Denn Jesus kann Leben schaffen, auch wenn ein Mensch stirbt. Und diese Hoffnung, diesem befehlen wir einen Menschen an, wenn wir um seinen Segen bitten. Die Frage, die uns jetzt bleibt, wie entscheide ich? Will ich weiter Lügen glauben oder glaube ich dem, der sagt, was auch war, gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, als eine Festlegung. Ich weiß das ja noch, aber das ist nicht meine Zukunft. Meine Zukunft ist meine Herkunft im Himmel. Und der Gott, der mich gemacht hat, der liebt mich. Und der sagt, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde, auch in dem, was in der neuen Woche vor jedem Einzelnen von uns liegt. Ich schaffe Neues. Ich darf sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich glaube dir. Ich vertraue dir. Herr Jesus, und das wollen wir, dir vertrauen, weil du die Wahrheit mit uns sprichst, weil du uns nicht anlügst und weil du uns Heimat gibst, die nicht zerbricht. Dafür danken wir dir und vertrauen uns dir an, auch für die neue Liebe, Woche. Denn die Liebe, die du für uns hast, ist bedingungslos. Vielen Dank dafür. Amen. In seinem Herzen geborgen, eine gesegnete neue Woche. Und bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.